Es hat natürlich mehr Leute gegeben, die Beschäftigung gesucht haben und irgendwie zu Baub gewohnt haben. Und dann hat jemand in Lengasse Hilfe gesucht und hat gesagt, ja, kein Problem, ich habe das Auto, kann helfen. Und dann haben wir dort haben wir eingegriffen und gesagt, hey, idealerweise ist es jemand aus dem gleichen Haus oder aus dem Nachbarhaus, weil die Hilfe die kann jetzt längere Zeit dauern und dann ist es einfach sinnvoll, wenn die Leute nahe voneinander wohnen. Darum lokale Hilfe ist die sinnvollste Hilfe.
Willkommen im zweiten Lockdown. Unser Bewegungsradius ist wieder auf das Zuhause zusammengeschrumpft. Um mit dem Büro, unseren Freundinnen und Familie in Kontakt zu bleiben, sind digitale Tools wieder wichtiger geworden. Der Markus Maurer ist Experte in Digitalisierungsfragen und heute unser Gast im Podcast «BZ aus der Box». Hallo Cosito.
Hallo zusammen.
Gell, Cosito, sagt man dir, das ist dein digitaler Name, den du irgendwann hast ausgewählt hast.
Ja, ist nicht ganz unschuldig. Irgendwann habe ich einfach einen kurzen Usernamen gesucht und den Namen habe ich schon im E-Mail gebraucht. Und ich weiss gar nicht, ich glaube auch auf Twitter habe ich dann mit dem angefangen und dann Instagram. Und irgendwann ist es ins Berufs- und Privatleben übergeschwappt und mittlerweile habe ich es meistens so, eben auch bei Online-Social-Media-Profil habe ich meistens den Namen Cosito drin. Ja.
Mein Name ist Claudia Salzmann. Heute mit uns am Start ist auch der Cedric Fröhlich. Cedi, sag, wie viele Stunden verbringst du am Smartphone?
Ja, zu viel. Viel zu viel, offenbar. Wir bekommen da immer den Report, oder man bekommt immer den Report vom eigenen Handy, irgendwie, wie viele Stunden dass man dran gehangen ist am letzten Tag. Und es ist nicht schön. Aber genaue Stunden kann ich dir nicht sagen, aber es sind zu viel.
Und bei dir, Cosito?
Ich wollte es nicht wissen, ist vielleicht falsch gesagt. Vielleicht müssen wir die Frage auch ein bisschen anders stellen. Die Frage ist, wie viel Zeit für Plämperlis am Mobilephone, weil ich mache auch viele Sachen, die ja nicht, sag jetzt mal, sinnlos sind. Wenn man Zeit kann verschwenden kann, ob jetzt es auf dem Desktop ist, beim Surfen oder auf dem Handy, spielt am Schluss nicht so eine Rolle. Also von dem her sollte man eigentlich vielleicht fragen, wie viel Zeit für Plämperlis am Telefon, weil ich kann ja sinnvolle Sachen machen.
Ja, das stimmt. Ich bin, glaube ich, noch nie so viel am Telefon gehangen, seit mir eine Teenie-Zeit nicht. Also auch mit telefoniert einfach auch viel, viel mehr, denke ich nicht.
Ja, bei mir ist es vielleicht sogar ein bisschen anders, weil ich weniger pendle und dann bin ich sehr stark am Handy. Und jetzt bin ich mehr daheim und brauche definitiv den Normal- oder den grossen Computer wieder mehr. Also vielleicht ist es sogar bei mir weniger. Ich müsste es mal nachschauen, ob ich in den Zahlen sehe, wäre noch interessant.
Wir wollen mit dir heute nicht nur über Smartphones und Apps reden, sondern über Nachbarschaftshilfe. Für das müssen wir zurück am Anfang der Pandemie gehen, im März 2020, 10 Monate her, im ersten Lockdown. Viele Leute waren dann plötzlich angewiesen auf Hilfe aus der Nachbarschaft. Und du hast dann maßgeblich mitgeholfen, eben gern geschehen, Bern hilft, aufzubauen. Was ist das genau?
Eigentlich eine Selbsthilfegruppe, die auf Facebook ist gegründet wurde, nicht von mir direkt. Das war eine ehemalige Studentin, die das gemacht hat. Und ich habe dann irgendwann geschrieben, weil ich Vorlagen hatte, weil ich so Sachen auch schon viel beruflich gemacht habe, geschrieben hatte, dass das da hier könnte Guidelines sein, wo man drauf aufbauen könnte, weil es Guidelines gebraucht hat. Im ersten Lockdown ist es ja alles extrem schnell gegangen und ist förmlich explodiert, sehr viel gelaufen. Und darauf war eigentlich nichts anderes, eine Plattform, ein Ort, wo sich Leute austauschen können, wenn sie Hilfe brauchen und Hilfe finden. Also wir haben ja nicht aktiv gross vermittelt, sondern wir haben wirklich eigentlich nur geschaut, dass Ordnung herrscht, dass es nicht ausartet mit anderen Sachen. Und es ist eigentlich von dem her eine Vermittlungsplattform, eigentlich irgendwo durch eine Selbsthilfegruppe.
Und wie viele Leute habt ihr da gesamthaft gehabt?
Ja, jetzt ist, glaube ich, mittlerweile sind es um die 6'000. Und ja, eben, es sind Leute, die haben Hilfe angeboten, es sind Leute, die haben Hilfe gesucht. Es war sicher auch eine überregionale Gruppe von Bern. Und es hat ja dort auch sehr viele WhatsApp-Gruppen gegeben. Und die waren sicher eher sehr lokal, hyperlokal wie Quartier. Also es hat ja verschiedene Quartiere. Oder die Lengasse hat sogar 4 Gruppen gehabt am Schluss, weil die WhatsApp-Gruppen sind begrenzt gewesen. Also von dem her ist es sicher so eine übergeordnete regionale Gruppe gewesen.
Und da hat man dann Hilfe anbieten, zum Beispiel, dass man einkaufen ins Migros oder gibt es da noch andere Angebote? Und vor allem auf welchen Plattformen überall seid ihr da unterwegs?
Vorwiegend auf Facebook. Wir haben es zwar an anderen Orten auch noch so ein bisschen probiert, aber die Gruppenfunktion auf Facebook ist halt extrem geeignet für das und hat sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch immer gesagt, lokale Hilfe ist die beste Hilfe. Also darüber sind zum Beispiel dann auch die Vorlagen verteilt worden, wo man in den Hauseingängen Hilfe anbieten konnte, also die A4, wo man alles vorbereitet war. weil wir auch immer gesagt haben, die lokalste Hilfe und langfristige Hilfe ist eigentlich die beste. Es ist, man hat sich so organisiert, aber ja, es hat natürlich auch Leute gegeben, die konkret Hilfe gesucht haben. Ob jetzt das sei für ihre Eltern, die sehr alt sind, und eben jemanden gesucht haben an einem bestimmten Ort, oder ob es ein Stromer war für jemanden, der in der Pflege arbeitet, der nicht mehr durfte mit dem ÖV auf Bern fahren.
Da gibt es sicher auch ein paar herzerwärmende Storys, oder?
Es sind sogar Bett in Nähe vom Inselspital angeboten worden, weil die Leute nicht mehr in ihre Einzimmerwohnung zurückgegangen sind während dieser Zeit. Oder Parkplätze angeboten worden für Leute aus Pflegeberufen. Teilweise sind aber auch andere Sachen, also Spiele sind gesucht worden, teilweise auch für ältere Leute, teilweise für Kinder. Es sind ernste Sachen gegangen. Teilweise ist effektiv auch schon ein bisschen konkret in Richtung Fragen gegangen, wie Sachen, ja, wir haben finanziell Sorgen. Dort haben wir auch ein bisschen versucht zu bremsen, weil irgendwo haben wir auch ein bisschen Verantwortung gehabt. Das meiste ist aber effektiv wirklich, der grösste Teil war die Leute, die Hilfe brauchten beim Einkaufen. Sei es das, weil sie vom Alter her oder auch teilweise auch übrigens aus der Pflege raus, Leute, die einfach sehr viel gearbeitet haben und sehr eingespannt waren. Also denen ist teilweise auch geholfen worden und eingekauft worden.
Und merkst du das? Jetzt im zweiten Lockdown, ist die Gruppe wieder mehr belebt oder braucht es die Gruppe wieder?
Ja, ich habe jetzt in letzter Zeit ein bisschen vermehrt wieder reingeschaut. Bin ganz ehrlich, im Sommer ist da nicht so viel gelaufen. Sehr viele Leute haben sie als Gratis-Inserat-Plattform brauchen, aber das auch, also schon während dem ersten Lockdown ist das passiert. Das haben wir aber nie zugelassen, weil wir einfach die Hilfe untereinander fördern. Nein, es passiert nicht so viel. Ich habe aber einfach auch das Gefühl, weil man sich jetzt halt monatelang auf das können vorbereiten konnte. Ich weiss aber auch aus Feedback oder aus der einen WhatsApp-Gruppe, wo ich von meiner Gemeinde drin bin, dass die Hilfe teilweise bis heute laufen. Der eine, der bei uns auch Moderator war, also mit moderieren, hat gesagt, ich habe mein Grossi immer noch, mein adoptierter Grossi, den er immer noch einkaufen kann. Also ich glaube, das ist, entweder hat man sich anders organisieren oder eben die Hilfe, die angefangen hat, ist geblieben. Das ist auch etwas, was wir immer gesagt haben, möglichst lokal und möglichst langfristig Hilfe. Lieber nur einer Person helfen, dafür langfristig. Also mehr auch ein bisschen dort versuchen zu helfen.
Du hast auch gesagt, dass noch andere Aktionen daraus sind entstanden. Zum Beispiel das Stage at Home. Was war das genau?
Ja, das ist richtig. Am Schluss waren wir etwa, glaube, fast 9 oder 10 Leute, die moderiert haben. Darunter 3-4 Leute, die sehr viel Erfahrung haben auf diesem Bereich. Digitale Kommunikation, Community Management. Aber daraus waren auch 2-3 Leute dabei aus der Kulturszene in Bern. Und aus dem heraus ist dann, wir haben uns dort so alle 1-2 Wochen haben wir einfach einen Videocall gehabt, wo wir uns austauscht haben. Und aus dem heraus ist eigentlich eine Idee entstanden, dass wir eigentlich etwas machen können für die Berner Musikszene. Und aus dem heraus ist dann das Stage at Home entstanden, wo dann im Gaskessel stattgefunden hat. Und an mehreren Ebenen immer am Freitagabend Live-Konzert gemacht und dort sind auch etwas über 20'000 Franken zusammengekommen über Spenden für die Berner Musikszene. Das war so, dass die Bands, die sie auftreten, aber auch die Leute, die sonst im Kultursektor arbeiten, also die die Videoproduktion haben gemacht, die die Bühne bauen haben, hat man das Geld dann denen ausgezahlt in einem sicher tieferen Stundenlohn oder so. Also das ist eigentlich so ein Selbsthilfeprojekt hat man dort initiiert, wo man dann auch mit der Berner Musikhilfe zusammen das gemacht hat. Es ist ja noch eine zweite Aktion daraus entstanden, alleine zusammen für Bern. Das ist dort, wo wir Berner Grafiker und Grafikerinnen gefragt für Designs und haben T-Shirts gemacht. Verkaufen die zu einem höheren Preis, als man sonst ein T-Shirt zahlt. Und etwa 40-50% gehen dann in einen Härtefonds, wo kleine Geschäfte aus der Region, also aus der Stadt Bern, können ein Gesuch stellen, wie es ihnen schlecht geht. Und, jetzt über Weihnachten haben wir noch mal recht gute T-Shirts verkauft und es ist momentan ein bisschen ruhiger wieder, aber die ganz starken Folgen von Geschäftsschließungen sind vielleicht noch nicht in dem Ausmaß da, wie man es erwartet. Und darum lassen wir das auch noch so ein bisschen weiterlaufen.
Die Solidarität war ja gerade am Anfang von der Pandemie so ein Schlagwort gewesen, das alle gebraucht haben. Und das hat ja eben, wie, du bist das beste Beispiel dafür, oder die 6'000 Leute in dieser Gruppe sind ein gutes Beispiel dafür, dass das ja wirklich gelebt ist worden, die Solidarität. Wie viel ist von dem noch übrig?
Puh, das ist noch schwierig zu sagen. Das bin ich vielleicht auch ein bisschen zu wenig draussen Front. Also ich lebe momentan recht ein Einsiedlerleben. Wir hatten zwischendrin noch den Sommer, wo wir fast ein normales Leben gelebt haben, irgendwo durch. Ich glaube aber schon, also ich hoffe so, persönlich hoffe ich, dass da durchaus etwas bleibt hängen. Und, also das habe ich auch gemerkt, in unserem Haus, ich habe so viel Kontakt mit meinen Nachbarn wie noch nie, während dem März, April. Und das sind so Sachen, wo sicher auch ein bisschen geblieben sind, also ein kleines Anekdote. Also, bei uns im Haus, wo ich sitze, zwar in einem riesigen Block, werden seit dem ersten Lockdown meistens von den anderen Hausbewohnern das Päckchen vor die Türen gelegt. Früher sind sie immer unter im Ecken beim Eingang liegen. Also es sind so ein bisschen gewisse Sachen irgendwo durch. Vielleicht auch, weil man sich besser kennt und nicht nur vom Hallo sagen. Sind dort so ein bisschen seine Sachen geblieben. Hängen und ich hoffe, dass es ein bisschen mehr bleibt hängen und man sich vielleicht ein bisschen dem ganzen Zusammensein ein bisschen mehr bewusst ist.
Du wohnst allein dort. Wie gehst du damit um, dass du jetzt weniger Leute triffst?
Es gibt zwei Seiten. Zum einen habe ich irgendwie in dieser Zeit gelernt, wie soll ich dem sagen, so ein gewisses Erwartungsmanagement bei mir zu installieren. Also für mich ist seit dem November eigentlich klar, dass bis Ende März, vielleicht sogar April, je nachdem wie das Wetter ist, nicht viel wird laufen. Und auf das habe ich jetzt irgendwie eingestellt und lebe mit Trott. Auf der anderen Seite bin ich sehr ein sozialer Mensch. Mir hat jemand gesagt, ich sei ein Social Butterfly. Ich organisiere viele Anlässe, bringe viele Leute zusammen. Und das gibt mir sicher auch Energie. Und das habe ich nicht. Also, das merke ich schon auch. Also, ich bin selber teilweise auch noch ein bisschen rumpröbeln, wie ich vielleicht ein bisschen motivierter durch den Tag komme und alles drum und dran und auch ein bisschen verschiedene Konzepte ausprobieren muss. Aber unter dem Strich muss ich sagen, dass es eigentlich, glaube ich, es geht mir eigentlich sehr gut, weil ich kann mich verdörlen. Ich habe auch dank der digitalen Welt immer genug zu tun. Ich habe einen neuen Job angefangen, der mich recht beschäftigt momentan. Von dem her, ja, geht es jetzt mir persönlich recht gut und ich habe zu tun. Und ich glaube, wenn wir dann mal in ein paar Jahren zurückschauen, war das nur ein kleiner Wimpernschlag gewesen. Momentan kommt es sehr lang vor. Wenn es dann mal hinter uns ist, ist es eine sehr kurze Zeit gewesen, wenn wir zurückschauen. Und das habe ich mir schon von Anfang an, das Bild so ein bisschen im Kopf versuchen, immer präsent zu haben, um sich dem zu bewusst sein.
Du sagst von dir selber, dass dein Herz digital schlägt. Wie meinst du das?
Digital by Heart steht an einem Ort in meinen kurzen Online-Bios. Ich habe 1995 so den Zugang eigentlich zum Internet gefunden und habe von Anfang an einfach immer bin ich fasziniert gewesen über die Möglichkeiten, die das Internet bietet. Und das ist bis heute so ein bisschen mein Credo geblieben. Man hört sehr viele Leute, die immer den Finger auf haben und sagen, gefährlich. Und ja, es hat gefährliche Seiten. Aber ich bin halt da einer, der immer findet, man muss sich auch mal auf die Chancen fokussieren und Gefahren sicher nicht rauslassen. Und ich bin einfach bis heute fasziniert von den Möglichkeiten, die das Internet einem auftut. Und meine ganze berufliche Karriere habe ich eigentlich so können, ganz anders aufgelesen, als ich es vielleicht angedenkt hatte. Vor über 10 Jahren habe ich dann eigentlich alles, was ich aufbauen hatte, von meiner Karriere eigentlich hinter mir gelassen und habe einen Job dann zumal bei Migros angenommen, im Social Media, wo es sehr stark um Social Media ist gegangen. Und seitdem bin ich in digitaler Kommunikation und eigentlich immer so ein bisschen auch an den neuesten Trends und auch mein neuer Job jetzt ja wieder, geht auch wieder um etwas Neues und um Voice User Interface, also Sprachsteuerung, wie kann man die digitale Welt mit Sprache steuern. Und ich war immer einfach fasziniert gewesen und darum sage ich so, mein Herz schlägt durchaus digital. Ob schon, das finde ich auch etwas ganz Wichtiges, eben die analogen Treffen von Menschen, das ist vielleicht so ein bisschen das Bild, das teilweise falsch draussen, viele Leute draussen falsch haben. Klar gibt es vielleicht die Leute, die sich in einem Computer verstecken, aber ich sage jetzt mal, die Leute, die sich auch eben Social Networking digital sehr leben, leben es oft auch im analogen, im normalen Leben sehr stark. Also ich brauche beides, ich könnte nicht nur jetzt das eine haben.
Was so ein bisschen bei dieser Digitalisierung und bei einem weiteren Schlagwort, das vor der Pandemie ultra relevant war, ein Wort, das von sehr vielen Leuten, sagen wir, fast schon inflationär ist, verwendet wurde, von Bundesrätin, ehemalige zum Beispiel, kommt man so in Sinn von CEOs, aber mittlerweile auch von Gemeindepräsidenten. Mich nervt das manchmal fast ein bisschen. Es ist mir fast ein bisschen zu viel. Geht dir das auch so? Weil es echt der Inhalt dahinter manchmal fast ein bisschen fehlt. Es ist einfach so ein Wort, das halt mit vielem verbunden wird.
Ja, man kann natürlich auch viel in der Kübel Digitalisierung rein tun, die vielleicht gar nicht viel mit Digitalisierung zu tun hat. Und Das ist vielleicht auch ein Problem, dass wir immer noch so stark von dieser Digitalisierung reden, weil es vielleicht schon viel mehr da ist, als wir es wahrhaben wollen. Es wird immer noch so ein bisschen als vielleicht etwas Neues angeschaut. Dabei ist es eigentlich so sehr, ja, ist schon sehr, sehr stark da. Und sicher einer von den positiven Nebeneffekten, durch Corona haben wir sicher einen rechten Digitalisierungsschub erlebt, was wir vielleicht schon 3-4 Jahre länger gebraucht hätten. Und ja, aber es ist so, es wird vielleicht auch viel rein interpretiert, was vielleicht auch gar nicht ist. Und was ich auch noch gerne mal sagen ist, man würde gescheiter machen, statt immer nur darüber zu reden. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen... Aber nerven tut es mir eigentlich nicht, weil irgendwo hat es einen grossen Teil von meinem Leben halt wirklich beeinflusst. Privat wie beruflich. Ich habe sehr viele Leute durch die digitale Welt real lernen kennen, die heute teilweise meine engsten Freunde sind. Und ich möchte das nicht missen.
Während Corona hat man einen Schritt gemacht, gerade im Zusammenhang auch mit dem Virus. Es hat die Swiss Covid-App gegeben, die man gross und breit hat, lanciert und die ja doch eher umstritten ist. Die Idee dahinter ist ja, glaube ich, wirklich gut, aber ist sie in deinen Augen auch wirklich glücklich, die Umsetzung, jetzt in diesem konkreten Beispiel?
Ich glaube, es ist noch schwierig zu sagen, ob es glücklich ist oder nicht. Wenn man eigentlich schaut, wie schnell es aus dem Boden gestampft ist worden, unter dem Aspekt zum Beispiel Datenschutz, ist das in meinen Augen sehr eigentlich eine gute Lösung war. Man hat etwas probiert. Es ist ja auch, man hat nicht können auf Erfahrung aufbauen. Was mich zum Beispiel persönlich wirklich auch genervt hat, ist, dass es bis heute Leute gibt, die zum Beispiel aus Datenschutzgründen die App nicht brauchen wollen, aber sehr wahrscheinlich einige von denen privat weiterhin zum Beispiel auf Facebook oder Instagram oder weiss nicht wo unterwegs sind. Also viel etwas Sicheres im Datenschutz als die Covid-App hat es zum Beispiel nie gegeben. Und das zeigt vielleicht so ein bisschen das Problem auf. Es gibt im Englischen den schönen Begriff von Digital Literacy, also eigentlich so ein bisschen wie eigentlich vom Digitalen. Also es gibt sehr viele Leute, die irgendwo durch, sage ich mal, einen digitalen Analphabetismus haben. Und das, ja, es ist auch schwierig, dort reinzusehen, aber vielleicht müssen wir uns halt überlegen, okay, wie bringen wir das breite Wissen von Digitalisierung, von grundsätzlichen Sachen wie eben Datenschutz, wie muss ich mich verhalten, dass meine Daten sicher sind. Weil wenn man sich dem bewusst ist, kann man eigentlich sehr viel selber steuern, aber die Leute sind sich dem teilweise überhaupt nicht bewusst.
Umstritten sage ich auch vielleicht darum, weil eben die Idee, ich persönlich kann die auch nachvollziehen, ich habe jetzt auch nicht unbedingt datenschutzrechtliche Probleme damit, sondern eher, dass es halt dann gleich hat es dann wirklich funktioniert, oder? Es ist eine App mehr, die man auf dem Smartphone hat. Im Fall von ja, wenn man irgendwie Ansteckung im Umfeld hatte oder von einer Person, die irgendwie im Nachhinein war in den letzten Tagen, dann hat man das irgendwie mitbekommen, aber es ist alles extrem schleppend mit euch. Und das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, oder? Mit dem Inhalt. Man hat zwar eine schöne Benutzeroberfläche und so, übersichtlich, aber hat es mein Leben wirklich sicherer gemacht. Jetzt mehr, ich war selber auch Covid-positiv. In meinem Fall hat es mich extrem träge durch, extrem lang. Und mich durch die Leute verlieren. Ja, das vielleicht auch so ein bisschen, ja, das Vertrauen eben in so neue technische Möglichkeiten.
Ja, aber wenn man das jetzt eigentlich anschaut, dann hat es ja teilweise eben nicht unbedingt auf der digitalen Seite gekappert. Wenn es 3-4 Tage hat gedauert, bis so ein Code rausgeschickt wurde, dann war das nicht unbedingt ein digitales Problem gewesen, sondern meistens ein analoges Organisationsproblem. Und das hat sich dann vielleicht alles am Schluss so irgendwo durch so ein bisschen in Misstrauen und vielleicht auch in Ärger auf dieser App fokussiert. Auf der anderen Seite kann man sicher sagen, all die gewarnt wurden über die App, bei denen hat es funktioniert. Aber klar muss man dort am Schluss auch mal, und das wird sicher auch passieren, das Ganze auswerten, ob jetzt das vielleicht die Technologie nicht hundertprozentig funktioniert, wo man das Ganze drauf hat aufbauen. Wie gesagt, es ist das erste Mal, es ist ein grosses Projekt. Hoffentlich entsteht etwas daraus heraus, was man jetzt das nächste Mal ready hat, was auch über die Landesgrenzen hinaus könnte funktionieren. Von dem her, ich glaube, es gibt mehrere Seiten, also, dass man es zu Boden gebracht hat, so schnell mit dem Datenschutz. Ich finde, das ist ein grosser, grosser Erfolg. Wie näher das Ganze ist, ich sage jetzt mal, der Betrieb der ganzen App ist vielleicht ein bisschen etwas anderes. Und wie gesagt, ich glaube, die grössten Probleme sind nicht zwingend auf der digitalen Seite passiert, sondern eben im Ablauf, wie man die Codes hat verschickt, dass es 3-4 Tage dauert, dass es viel zu lang ist, wie so etwas soll funktionieren. Und das muss man sehr gut sicher analysieren, aber ich würde, es ist ein, im Schluss, glaube ich, werden wir sehr viel lernen, auch für die Zukunft, weil mit dieser vernetzten Welt, wo wir leben, ja nicht nur digital vernetzt, sondern ich persönlich bin eigentlich auch fest überzeugt, dass sich der Virus so gut verbreitet hat, weil gerade die westliche Welt, wir sind extrem gut da reisetechnisch verbunden und alles extrem grosse Schwanzefüdeln und haben halt das Zeug auch extrem schnell um die Welt transportiert. Und vielleicht gibt es in den nächsten Jahren, ich hoffe es nicht, aber wieder eine Pandemie und hoffentlich haben wir das gelernt und eben auch die Prozesse, die heute langsam sind, da wird sicher auch einiges passieren auf der Bundesseite, kantonalen Ebene, dass dort einfach mehr so Zeug besser wird laufen in Zukunft. Und ja, vielleicht ist es schlecht gelaufen, aber wichtig ist, glaube ich, einfach, dass wir dort daraus jetzt lernen und etwas verbessern für die Zukunft.
Gerade apropos parat sein, also ist jetzt ein bisschen ein Themensprung, aber wenn wir dich schon gerade da haben als digitaler Experte, wer auch parat war, ist Telegram und Threema. Also jetzt mit den AGBs, die bei WhatsApp haben geändert haben, sind extrem viele Leute jetzt bei diesen Mitteilungsdiensten umgestiegen. Ist dir das auch aufgefallen? Oder wie schätzt du die Situation ein?
Ja, es fällt einem auf. Auf Signal bin ich nicht so lange. Auf Threema bin ich seit Anfang 2017. Also irgendwann ist sogar mal gelöscht, weil nichts ist gelaufen. Auf Telegram war ich mal drauf gewesen, vor Jahren, wo es so im Bereich Kryptogruppen News ist gegangen, hat es mich einfach Hunger genommen. Wer aber jetzt heute zum Beispiel von WhatsApp auf Telegram umsteigt, der hat in meinen Augen nicht wirklich etwas gewonnen, der hat in meinen Augen auch seine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich glaube, Telegram ist nicht unbedingt die Alternative, wobei sicher Signal und Threema ist eine Alternative. Ja, ich bekomme momentan täglich Meldungen, dass die Leute neu auf den Apps sind und es passiert schon etwas. Wobei es mir dort auch ehrlich muss sein, oder, also, es ist der ganze Datenschutz-Hype jetzt gerade um WhatsApp herum, finde ich, gibt es persönlich völlig übertrieben, weil die Daten haben sie eh schon. Ich glaube, es ist eher ein Nachholen von WhatsApp, von Versäumnis, was sie gemacht haben, dass eben WhatsApp auch Daten Facebook gibt. Wenn man sich von WhatsApp verabschiedet, muss man eigentlich auch konsequent sein und auch Facebook und Instagram gleichzeitig löschen. Sonst bringt das nicht so viel. Und wenn man weiterhin auf Instagram und Facebook ist, kann man auch noch gut auf WhatsApp bleiben. Am Schluss geht es nur um Daten, die für personalisierte Werbung genutzt werden. Und das ist auch etwas, was ich immer muss sagen, klar, wie die Art und Weise, wie die genutzt werden, kann man extrem gut diskutieren und muss man diskutieren. Aber ich persönlich finde personalisierte Werbung nicht nur schlimm, weil ich habe zum Beispiel kein Haustier. Und wenn ich keine Werbung für Haustiere bekomme, ist das etwas Gutes, weil es interessiert mich schlichtweg nicht. Also es gibt Chancen. Aber ja, die grossen Multis aus Amerika sind sicher jetzt datentechnisch nicht Vorbilder, wenn man das so anschaut.
Aber man merkt es, wir reden über extrem viele verschiedene Plattformen so vermehrt, sei es WhatsApp oder Facebook, so die herkömmlichen, die glaube die meisten die irgendwie mal damit zu tun haben. Aber dann gibt es die anderen Multis wie Twitter und YouTube oder jetzt eben noch Threema und Telegram und was weiß ich was. Also, was machst du, damit du dich nicht auf all diesen Plattformen irgendwie auch ein bisschen verlierst, sondern dass du oder den Pfad findest in diesem digitalen Dickicht?
Ich bin fast auf jeder Plattform, aber ich brauche sicher nicht alle gleich viel. Also ich sage immer so, wenn ich jetzt rückwärts schaue, ist sicher Twitter meine grosse innige Liebe. Dort bin ich seit über 12 Jahren drauf. Übrigens auch vor kurzem festgestellt, dass Instagram auch schon über 10 Jahre unterwegs ist und Facebook auch. Also, weil, was ich jetzt zum Beispiel festgestellt habe, ist in letzter Zeit extrem wenig Zeit auf Facebook verbringen. Das ist wirklich etwas, was mir aufgefallen ist. Am Schluss habe ich ein gewisses Kontingent der Zeit und meistens fokussiert sich auf gewisse Plattformen. Ich sage es halt auch, wenn man jetzt in der digitalen Kommunikation unterwegs ist, und das du auch sehr viel unterrichten seit Jahren. Die gut sind in der digitalen Kommunikation, sind meistens so die Leute, die es leben im Alltag, die auf diesen Plattformen aktiv sind und das so mitbekommen, wie die funktionieren. Auch durch den ersten Lockdown, vielleicht können wir noch einschieben, dass wir uns bewusst sind, dass es ein Teil-Lockdown ist, dass wir nicht müssen.
Genau, wir sind uns das bewusst, aber Shutdown, gell?
Genau, wir sind uns das durchaus bewusst, aber ich glaube, wir reden halt immer vom Lockdown. Im ersten Lockdown, den wir hatten, habe ich mich extrem stark der Plattform Twitch gewidmet. Ich habe dort nicht unbedingt immer nur Inhalte, die mich interessieren, aber einfach, weil wir wissen, wie das funktioniert. Das ist die Plattform, die ursprünglich von den Gamern, also Gamer spielen ihr Computerspiel spielen und das live streamen. Und da ist gerade in Deutschland eine riesige Szene, aber auch in der Schweiz gibt es dort schon an die 1 Million User, die aktiv sind, regelmässig dort drauf konsumieren. Und jetzt fängt dort auch einfach neue wie Fernsehformat entstehen, wo die Leute halt selber produzieren. Und ich finde es halt extrem interessant, was dort so geht. Und ja, es ist endlos. Momentan ist der Clubhouse-Trend vor der Tür. Da bin ich eigentlich erst seit heute drauf, aber auch das ist sehr eine faszinierende Plattform. Es wird sich ja nicht jede können halten, aber und die einen kommen und die anderen gehen. Das ist auch so ein bisschen das andere.
Du, in all dem Dickicht, wenn jetzt jemand Nachbarschaftshilfe braucht und bei Bern hilft, gern geschehen, das wird finden. Wie und wo findet man euch?
Ich glaube, momentan ist Hilfe anbieten funktioniert nicht mehr so gut. Am Anfang ist sehr viel Hilfe angeboten worden, muss man sagen. Also es ist teilweise Sekunden gegangen, bis Leute Hilfe haben gefunden. Und was wir immer von Anfang an durchgesetzt haben, ist, dass die Leute Postleitzahl dazu tun, wo sie Hilfe suchen. Und also mit dem hätte man auch können suchen. Ich glaube, das würde immer noch funktionieren, wenn man dort reinschreibt, ich brauche Hilfe. Im Geschichte einigermaßen beschreiben, ohne dass man Namen und Telefonnummer nennt, um was es geht. Und dann würde man, glaube ich, auch dort immer wieder relativ schnell Hilfe finden.
Von der grossen, weiten Welt in etwa die gleiche Strasse, oder? Da ist es ja auch wichtig, dass sich Leute nebeneinander und beieinander helfen und nicht weit durch die Schweiz müssen reisen. Oder da hat ja auch stark abgeraten am Anfang.
Ja, genau. Oder? Es hat natürlich dann Leute gegeben, die Beschäftigung gesucht haben und irgendwie zu Baub gewohnt haben. Und dann hat jemand in Lengass Hilfe gesucht und hat gesagt, ja, kein Problem, ich habe das Auto, komm, helfen. Und dann haben wir alle eingegriffen und gesagt, hey, idealerweise ist es jemand aus dem gleichen Haus oder aus dem Nachbarhaus, weil die Hilfe die kann jetzt längere Zeit dauern und dann ist es einfach sinnvoll, wenn die Leute nahe voneinander wohnen. Und dann kann man einen Einkauf für zwei Parteien machen, also dann kann man das auch besser koordinieren. Dort haben wir auch ein bisschen eingegriffen, aber ja, lokale Hilfe ist die sinnvollste Hilfe.
Ja, und wer sich jetzt für die Nachbarschaftshilfe interessiert, wo findet man denn die Hilfe genau?
Wie gesagt, die Selbsthilfegruppe quasi, die findet man auf Facebook. Und da kann man eingeben, gern geschehen, Bern hilft, oder nur Bern hilft, berndeutsch geschrieben. Gern geschehen, das geschehen mit zwei E. Und die zweite Hilfsaktion ist Alleine zusammen für Bern. Das findet man unter alleinezusammen.ch, das E mit AE geschrieben.
Für alle, die es jetzt schnell ist gegangen, wir tun es sicher noch in den Texten vom Artikel. Und vom Podcast selber findet ihr es dann auch. Und merci, hast du dir Zeit genommen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir danken euch für das Interesse und wünschen euch nicht einen allzu langweiligen Lockdown oder eben partiellen Shutdown. Und bleibt gesund.